Radio 3. Lebenswelten.
Also noch niemals hat ein Krieg was Gutes bewirkt. Also alles, was ich in der Geschichte gelernt habe, war, dass Kriege immer Unheil gebracht haben, immer furchtbar waren, dass immer irgendwer gelitten hat.
Ein Christ, der sich Christ nennt und auf einen anderen Christ schießt, kann nicht Christ sein. Das ist gegen die Bibel. Das stimmt nicht. Das kann nicht sein.
Gewaltfreiheit ist keine Passivität, sondern sehr wohl eine aktive Sache.
Es geht nicht nur um die großen politischen Fragen von Krieg und Frieden und Waffen ja oder nein, sondern eben auch um die Frage, wie fängt das im persönlichen Leben an.
Wir sind eine Friedenskirche und ich glaube, da hat man in der jetzigen Zeit eine besondere Verantwortung.
Bibelfeste Friedensfreunde, die Mennoniten. Eine Sendung von Christiane Höck.
In einer stattlichen Villa in Berlin-Lichterfelde feiert die Berliner Mennonitengemeinde jeden Sonntag ihren Gottesdienst. Über der Eingangstür hängt ein schlichtes Kreuz. Eine kleine Messingtafel informiert, dass sein Holz aus dem alten Lager bei Jüterburg stammt. Ein riesiges Gelände mit Schießplatz und Flughafen, das bis zum Abzug der sowjetischen Armee militärisch genutzt wurde. Hier, so signalisiert das Kreuz, ist ein Ort des Friedens, getreu der Vision des biblischen Propheten Micha.
Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.
Aus dem Versammlungsraum, wo die Gemeinde ihren Gottesdienst feiert, geht der Blick in den Garten. Hell scheint die Sonne auf ein schlichtes Kreuz an der Stirnseite. Vor dem Tisch mit Kerze und Bibel und einem Lesepult ist eine Kamera aufgestellt. Pastorin Nicole Witzemann hat alles für die Übertragung via Internet vorbereitet.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Ihr, die hier im Mennoheim seid und ihr an Telefon und Computer. Wie schön, dass ihr auch mit dabei seid. Heute feiern wir diesen Gottesdienst auch im Bewusstsein, dass weltweit andere Mennonitengemeinden auch mit ähnlichen Texten, mit ähnlichen Liedern unterwegs sind. Und wir uns nochmal bewusst machen, dass das große Ganze doch noch größer ist als wir hier.
Es ist ein besonderer Gottesdienst, den die Mennoniten an diesem Sonntag im Januar begehen. 2025 feiern sie ihr 500-jähriges Bestehen. Die evangelische Freikirche ist aus den Täuferbewegungen der Reformationszeit entstanden. Ihre Wurzeln liegen in der Schweiz. Die Einführung der Reformation ist in Zürich mit Ulrich Zwingli verbunden. Ihm folgte anfangs auch der Humanist Konrad Grebel. Doch anders als Zwingli, der die Kooperation mit der städtischen Obrigkeit suchte, radikalisierte sich Grebel. Ihm ging die Reform der Kirche nicht weit genug. Der Streit entzündete sich vor allem an der Säuglingstaufe, erklärt der mennonitische Theologe Fernando Enns.
Jeder, der geboren wird, wird getauft, ganz selbstverständlich. Und die Idee, dass dann praktisch also die Gesamtgesellschaft getauft ist und man sich die Gesellschaft dann anschaut und sagt, was macht hier eigentlich den Unterschied, ob man Christ ist oder nicht Christ ist? Warum sieht man so wenig von dem christlichen Glauben in der Lebensgestaltung der Menschen, in der Art und Weise, wie wir Gesellschaft gestalten, Unterschiede zwischen Arm und Reich, riesig groß und so weiter? Also das alles wollten diese Täuferinnen und Täufer nicht mehr akzeptieren und haben dann sich besonnen, dass die Glaubenstaufe eigentlich dazu führen müsste, dass man sich freiwillig zu diesem Glauben bekennt, sich dann taufen lässt und daraufhin natürlich auch auf der Basis dieser mündigen und bewussten Entscheidung natürlich als Folge dann auch eine entsprechende Lebensgestaltung an den Tag legen würde. Das war die Hoffnung sozusagen, dass damit auch ein glaubwürdigeres Christentum entstehen könnte.
Eine Kampfansage an die Obrigkeit. Der Züricher Rat befahl nicht nur die Taufe aller Kinder, sondern drohte mit Verbannung und untersagte jede weitere Agitation gegen die Kindertaufe. Am 21. Januar 1525 traf sich der Grebelsche Kreis trotz des Versammlungsverbots. Nach dem gemeinsamen Gebet bat der ehemalige römisch-katholische Priester Jörg Blaurock Konrad Grebel um die Taufe. Anschließend taufte Blaurock auf deren Bitte hin die anderen des Kreises. Diese Taufe vor 500 Jahren markiert das Gründungsdatum der Täuferbewegung, das um den 21. Januar in allen mennonitischen Gemeinden als Weltgemeinschaftssonntag begangen wird, so auch in der Berliner Mennonitengemeinde. Mennoniten sind heute in 86 Ländern überall auf der Welt zu Hause. Von den über 2 Millionen getauften Gläubigen sind etwa 2/3 Afrikaner, Asiaten und Lateinamerikaner. In Nordamerika leben 30% und nur 2,5% in Europa. Die rund 30.000 Mennoniten in Deutschland verteilen sich auf 3 unabhängige Gemeindeverbände. Die große Vielfalt der Gemeinden erklärt sich aus der Historie, sagt Bernhard Thiessen, dessen eigene Familie auf jahrhundertealte Verwurzelung bei den Mennoniten verweisen kann.
Die geschichtliche Situation ist so, dass wir am Anfang der Reformationszeit tatsächlich gesagt haben, jede Gemeinde ist eine mündige Gemeinde. Die Gemeinde selber soll entscheiden, wen sie als Pfarrer oder als Pfarrerin dann haben will. Also eine eigenständige Gemeinschaft sein. Das hat große basisdemokratische Züge in sich, hat aber auf der anderen Seite zur Folge, dass keine Gemeinde einer anderen Gemeinde sagen kann, das ist richtig, das ist falsch. Wir haben kein Lehramt, wir haben keinen Bischof oder Bischöfin, die drüber steht, die dann sagt hier, das geht nicht. Wir haben keine Bekenntnisschrift oder was auch immer dann die Grundlagen sind für diese Gemeinschaft. Das gibt's bei uns nicht.
Die Berliner Mennonitengemeinde wählte mit Nicole Witzemann schon zum 2. Mal eine Frau als Pastorin. Ausdrücklich sind alle Menschen willkommen, unabhängig von sozialem Status und sexueller Orientierung, von Familiensituation und Bildung, Alter und Herkunft. Die Gemeinde gilt als liberal.
Wenn man dieses Label liberal bekommt, dann ist das meistens eine Frage dessen, was für ein Schriftverständnis sozusagen vorherrschend in der Gemeinde ist. Also legen wir jetzt die Bibel wortwörtlich aus, das ist immer so ein bisschen die Frage, oder wie gehen wir damit um? Also wenn man das so formuliert, dann trifft das sicher zu. Also so, das ist eine theologisch sehr offene und weit denkende Gemeinde, die auch unterschiedliche Positionen zu Themen zulassen kann, so, und das auch tut.
Von Haus aus ist Nicole Witzemann baptistische Theologin. Aus ihrer Sicht und der Gemeinde passt das gut zusammen.
Was mich sehr angezogen hat, war das Friedenstheologische, also die friedenstheologische Ausrichtung, wo ich gedacht habe, so Mensch, da kann ich auch noch mal was lernen. Also das fand ich auch noch mal sehr spannend, den Gedanken als Pastorin in eine Gemeinde zu gehen und zu sagen, so, das mache ich aber auch im Hinblick darauf, noch mal meinen eigenen theologischen Horizont zu erweitern.
Schon die frühen Täufer in Zürich sahen sich in der Nachfolge Christi, verstanden die Kirche als Bruderschaft ohne Hierarchien und bestanden auf Wehrlosigkeit. Die Mennoniten zählen neben den Quäkern und der Church of the Brethren zu den historischen Friedenskirchen.
Und dazu gehört eben auch, wie wir in der Bergpredigt lesen, du sollst nicht töten und noch mehr, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und auch deinen Feind lieben. Und daraus ergibt sich ein Ethos der Gewaltfreiheit.
Neben seiner Professur in Amsterdam ist Fernando Enz Inhaber einer Stiftungsprofessur an der Universität Hamburg und forscht zur Theologie der Friedenskirchen.
Das ist ein Dilemma für alle Christinnen und Christen, mit der Gewalt umzugehen. Wie hältst du es mit der Gewalt, könnte man die Frage stellen. Zu Beginn dieser Täuferbewegung hat man das noch als Wehrlosigkeit bezeichnet. Also Christinnen und Christen machen sich wehrlos, machen sich verwundbar, weil es nicht in Übereinstimmung zu bringen war, für die Täuferinnen und Täufer im 16. Jahrhundert Waffen zu tragen, wenn man doch in der Christusnachfolge steht. Da weigern wir uns, wir werden nicht mehr Militärdienst leisten, was natürlich ein Affront war zu der damaligen Zeit und eine radikale Maßnahme, wofür sie dann auch verfolgt worden sind und zum Teil auch den Tod erlitten haben. Nicht nur wegen der Gewaltfreiheit, sondern weil diese gesamte Lebensgestaltung auf einmal so radikal anders war.
Glaubensfreiheit, die Trennung von Kirche und Staat und das Predigtamt aller Gläubigen. Rasch fanden die ersten Täufer in verschiedenen Teilen Europas Anhänger. Nicht alle lehnten Gewalt ab. Manche verbündeten sich mit den Bauernaufständen, beteiligten sich an gewaltsamen Kämpfen. Nicht nur die jeweiligen Landesherren und die römisch-katholische Kirche begannen sofort mit der Verfolgung aller aufrührerischen Täufer, auch die reformierte und lutherische Geistlichkeit machte mit. Zwingli forderte, die Täufer mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auszurotten. Für Martin Luther waren die Täufer Rottengeister und Ketzer. Besonders das Königreich von Münster 1534-35 sorgte für die Verdammung der Täuferbewegung. Mit religiösem Fanatismus terrorisierten die radikalen Reformatoren die Stadt. Sie vertrieben den katholischen Klerus und schließlich auch alle, die sich nicht taufen ließen. Kirchen und Klöster wurden verwüstet, Altäre zertrümmert, Bücher und Gemälde verbrannt. Daraufhin ließ der Bischof die Stadt 3 Jahre lang belagern. In Erwartung des Weltendes wählten die eingeschlossenen Täufer einen König, der mit brutaler Gewalt auch Abweichler in den eigenen Reihen beseitigen ließ. Nach der Wiedereroberung wurden der König und die übrigen Anführer hingerichtet, ihre Leichen zur Abschreckung in Käfigen am Turm der Lamberti-Kirche in Münster zur Schau gestellt. Das Königreich von Münster mit seinem religiösen Wahnsinn wurde zum Hauptargument für die gewaltsame Verfolgung der Täufer. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert wurden Tausende von Männern, Frauen und Jugendlichen ermordet. Dennoch gelang es dem friesischen Theologen Menno Simons, in der sich zersplitternden Täuferbewegung friedfertige Gruppen zu sammeln. Mit seinen Schriften wurde der Bauernsohn und ehemalige katholische Priester schnell einflussreich und schließlich zum Namensgeber der pazifistischen Mennoniten, ein Begriff, der 1544-45 zum ersten Mal dokumentiert wurde. Das Überlebensrezept: Anpassung und Abgrenzung. Wenn der Druck zu groß wurde, wichen die Gläubigen aus, verließen immer wieder ihre Heimat und suchten neue Siedlungsgebiete. Deutschsprachige Mennoniten, die im 18. Jahrhundert aus Westpreußen in die Ukraine und nach Russland weiterwanderten, zog es Ende des 19. Jahrhunderts nach Kanada und in die USA und weiter nach Süd- und Mittelamerika. Von Stalin zwangsweise nach Sibirien umgesiedelt, kommen seit den 1970er Jahren Nachfahren russlanddeutscher Mennoniten als Spätaussiedler in die Bundesrepublik. Die erste Berliner Mennonitengemeinde entstand 1887. Die Hauptstadt des neu gegründeten Deutschen Reiches zog damals auch Mennoniten aus dem gesamten Staatsgebiet an. Kaufleute, Handwerker, Ingenieure, Mediziner, Fabrikanten und Künstler. Wurden Anfang des 19. Jahrhunderts noch junge Männer, die zum Militär gingen, aus ihren Gemeinden ausgeschlossen, veränderte sich in Deutschland die Haltung zum Kriegsdienst, so Bernhard Thiessen.
Anfang 20. Jahrhundert, da waren die deutschen Mennoniten keine Friedenskirche, kann man ganz klar sagen. Es gab, ich weiß nicht wie viele Leute, die im Ersten Weltkrieg schon als Soldaten gegangen sind. Im Zweiten Weltkrieg kenne ich keinen einzigen Kriegsdienstverweigerer mit Namen. Man konnte ja innerhalb der Wehrmacht einen waffenlosen Dienst machen. Und das haben viele der Mennoniten gemacht. Mein Großvater war Sanitäter, der Onkel war Koch und so, und Schreibstube und solche Geschichten, das gab es dann da. Aber dass sie Wehrdienst verweigert hätten, indem sie gar nicht zur Armee gegangen wären, da kenne ich keinen Fall. Also man hat versucht, irgendwie in dieser Diktatur einigermaßen durchzukommen.
Es waren schließlich US-Amerikaner, die nach Kriegsende das mennonitische Friedenszeugnis wieder nach Deutschland und Berlin brachten. Durch Kontakte zum mennonitischen Zentralkomitee, dem MCC, beteiligte sich die Berliner Mennonitengemeinde an der Betreuung von Flüchtlingen aus dem Osten und konnte 1958 ihr Mennoheim in Lichterfelde erwerben. Weil der Mauerbau die Gemeinde teilte, wurde in Ost-Berlin eine zweite Gemeinde gegründet. 1963 wurde sie vom zuständigen Staatssekretariat für Kirchenfragen als Mennonitengemeinde in der DDR anerkannt. Dabei geholfen haben durfte der Hinweis auf die Tradition als historische Friedenskirche. Nach dem Fall der Mauer vereinten sich beide Gemeinden wieder. Der Ostberliner Thorsten Seefeld ist heute Gemeindevorsitzender.
Was mir eben auch sehr wichtig ist, ist eben das Miteinander und da geht es um Pazifismus. Wir sind eine Friedenskirche und ich glaube, da hat man ja jetzt in Zeit eine besondere Verantwortung.
Früher hieß es Wehrlosigkeit, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann eher um das Stichwort der Gewaltfreiheit, weil Wehrlosigkeit drückt eher eine Passivität aus, die eben bei Gewaltfreiheit nicht gegeben ist. Gewaltfreiheit ist keine Passivität, sondern sehr wohl eine aktive Sache.
Während der Dekade zur Verhinderung von Gewalt 2001 bis 2010 vom Ökumenischen Rat beteiligte sich Martina Basso, damals Pastorin der Berliner Mennonitengemeinde, intensiv an den Diskussionen. Über 2 Jahre arbeiteten alle Gemeinden der Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinden, VDM, an einer gemeinsamen Friedenserklärung. 2009 schließlich wurde das Mennonitische Friedenszentrum Berlin mit Sitz im Mennoheim gegründet, zur Unterstützung der Friedensinitiativen in den Gemeinden und als Stimme nach außen gegenüber der Bundesregierung und für Kontakte zu christlichen und nichtchristlichen NGOs. Am 3. März 2022, schon kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, veröffentlichte das Mennonitische Friedenszentrum Berlin eine Erklärung. In klaren Worten wird das Bombardieren und Töten von Menschen verurteilt und zum Gebet für den Frieden aufgerufen. Konsequent auf Gewaltfreiheit setzend, heißt es zu Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet:
Sicherheit kann es nicht auf Kosten der anderen geben, sondern nur gemeinsam. Waffenlieferungen beenden keinen Krieg, sondern heizen ihn an und ermöglichen erst Kriegsführung und Menschenrechtsverletzungen. Sie gebieten weder den Gewalttreibern Einhalt, noch können sie die Bedrohten schützen.
Wir wollen als Christen Nachfolger Jesu sein. Wir wollen jetzt nicht die bessere Waffenpolitik machen und wir wollen jetzt nicht die bessere Außenpolitik machen, sondern wir wollen als Kirche unseren Weg gehen. Und der heißt einfach ganz klar, ohne Waffen Konflikte lösen. Mit allem, was dazugehört.
Erklärt Bernhard Thiessen. Und Pastorin Nicole Witzemann ergänzt:
Es geht nicht nur um die großen politischen Fragen von Krieg und Frieden und Waffen ja oder nein, sondern eben auch um die Frage, wie fängt das im persönlichen Leben an, wie ist das im Gemeindeleben, wie gehen wir da mit Friedfertigkeit, dem Thema Gewalt um, wie ist das miteinander.
Das beschäftigt auch die Mennonitische Brüdergemeinde in Langwitz. In deren Haus fand eine Ukrainerin mit ihrem halbwüchsigen Sohn Zuflucht. Hilfe für Flüchtlinge hat in dieser Gemeinde Tradition. Mitte der 50er Jahre begann hier die Amish-Mennonitische Kirche Amerikas ihre erste Auslandsmission in benachbarten Berliner Flüchtlingsunterkünften. Daraus entwickelte sich eine kleine Gemeinde, die in den 70er Jahren nach Unstimmigkeiten mit den Gründern, unter anderem wegen Ablehnung der strengen Kleiderordnung, eigenständig wurde. Der Name Friedensheim blieb.
Mennonit zu sein heißt eigentlich nicht zur Waffe zu greifen. Und von daher ist dieser Name einfach perfekt für unsere Gemeinde.
Beatrice Schweitzer und ihr Mann Andreas leben als Hauseltern im Friedensheim, Tür an Tür zum Gemeindesaal. Mitte der 80er Jahre kamen sie nach Berlin. Beide wurden in Uruguay geboren, als Kinder russlanddeutscher Mennoniten, die 1947 vor der Verfolgung durch Stalin fliehen konnten. In ihrer südamerikanischen Gemeinde wurden die Schweizers in ihrem Glauben und ihrem Bibelverständnis geprägt.
Es gibt halt auch sehr liberale Mennoniten, die so ein bisschen die Bibel aus dem Blickfeld verlieren. Und das versuchen wir möglichst zu verhindern.
Bei den Mennonitenbrüdern, da ist mehr der Gedanke da, dass man Gemeindegründungen voranbringt, dass man seinen Glauben bekennt, wo man auch sich aufhält, Arbeit, Schule, draußen auf der Straße, dass man offen damit umgeht und Menschen zu Jesus führt.
Dann können die auf dem Sofa sitzen.
Jeden Freitag sind im Friedensheim Kinder aus der Nachbarschaft willkommen. Es wird gespielt, gebastelt, gesungen. Und es werden Geschichten aus der Bibel erzählt.
Wir lesen gerade Christopher Griffenmaus. Das ist eine Maus, die wohnt in der Kirche. Und die hat ganz viele Erlebnisse. Und da gibt es halt ganz viele Bücher. Und heute haben wir eine Geschichte. Das Ärger am Sonntag.
Elvira Tillack hatte sich schon lange aus der katholischen Kirche verabschiedet. Sie fand über ihre kleine Tochter zur Mennonitengemeinde.
Seitdem bin ich fast jeden Sonntag hier und arbeite in der Gemeinde mit und habe erst im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Inhalte und die Ziele ein Stück weit auch meine sind. Die Gewaltlosigkeit zum Beispiel. Für mich einen ganz, ganz großen Wert. Ich komme aus der Friedensbewegung sozusagen. Und war was mich sofort angesprochen hat. das wirkliche Nachforschen in der Bibel und zu gucken, wie kriege ich das transferiert in meinen Alltag. Wo klemmt das an manchen Stellen? Hat mich immer fasziniert. Also ich war nie ohne Gott, aber ich war ganz, ganz lange ohne Gemeinde, bis ich im Friedensheim gelandet bin. Niemals hat ein Krieg was Gutes bewirkt. Also alles, was ich in der Geschichte gelernt habe, war, dass Kriege immer Unheil gebracht haben, immer furchtbar waren, dass immer irgendwer gelitten hat.
Elvira Tillack schätzt die persönliche, ja familiäre Atmosphäre in der kleinen Gemeinde, die zurzeit gerade mal 19 aktive Mitglieder hat. Nach jedem Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen und gemeinsamen Austausch. Kaffee und Kuchen gibt es auch im Springborn-Projekt der Evangelischen Freikirche Johannisthal. 3 Jahre lang hatten Freiwillige dieser mennonitischen Brüdergemeinde die Ruine einer nie in Betrieb genommenen Wohngebietsgaststätte ausgebaut. Ihr Ziel: christliche Gemeinschaft untereinander und mit den Nachbarn im Kiez. Seit 2010 gibt es das Gemeindezentrum zwischen DDR-typischen Plattenbauten. Der Gottesdienstraum bekam ein hohes, pyramidenförmiges Dach. In großzügigen Räumen betreut das freikirchliche Kinder- und Jugendwerk die Arche Dutzende Kinder aus der Umgebung. Und im Veranstaltungssaal wird einmal im Monat der Seniorentreff mit der Nachbarschaft vorbereitet. Auf allen Tischen stehen frische Tulpensträuße. Kurz nach 15 Uhr sind die 40 Plätze besetzt. Mal gibt es Spiele, mal Gesprächsrunden und Vorträge zu unterschiedlichsten Themen, sagt Gemeindemitglied Reinhild Kuhlenkamp.
Das kann etwas Geistliches sein. Wir hatten jetzt zum Beispiel zu Jahresbeginn die Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute. Es kann auch was Geschichtliches sein. Letztes Jahr war ja genau unser Seniorentreff am 13. August. Das fiel mit dem Mauerbau 61 zusammen und weil wir hier ja nur Zeitzeugen haben, war das unser Thema. Wir hatten den Pflegestützpunkt schon hier. Woher bekomme ich Hilfe? Was kann ich tun, wenn ich Hilfe brauche? Wir hatten auch die Polizei schon hier oder auch eine Rechtsanwältin. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament, sowas.
Gegründet wurde die zweite mennonitische Brüdergemeinde um die Jahrtausendwende durch kanadische Missionare.
Also bei uns im Vordergrund steht bestimmt der Glaube und wir glauben an Jesus Christus. Unsere Bereitschaft für alles ist natürlich, die Gemeinschaft zu pflegen. Und das hat auch mit Frieden zu tun, dieses Miteinander. Wir können über alles reden und nee, also es gibt kein, wüsste ich nicht, dass es hier schon mal Streit gab. Zumindest nicht offenen Streit. Höchstens, du sitzt auf meinem Platz.
Einen Ort für sich hat die Mennonitengemeinde Berlin-Brandenburg in einem ehemaligen Getränkehandel in Marzahn geschaffen. Diese vierte Berliner Gemeinde mit mennonitischem Profil wurde von russlanddeutschen Spätaussiedlern gegründet. Auf der Bühne im Gemeindesaal steht ein Klavier. Neben einem großen Holzkreuz verkündet ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief:
Wir predigen Christus, den Gekreuzigten.
Seit knapp 10 Jahren feiert die Gemeinde hier ihre Gottesdienste, die simultan in Russisch und Deutsch übersetzt werden, betont Arthur Peters, einer der Gemeindeältesten.
Dafür gibt es dann so Kopfhörer, die sich dann die umhängen können, die entweder Russisch nicht verstehen oder Deutsch nicht verstehen. Bei uns ist es so, dass ungefähr 80% beide Sprachen relativ gut verstehen. Aber es gibt halt auch einige, die nur Deutsch verstehen, weil sie einfach in Deutschland aufgewachsen sind. Aber es gibt auch einige, die erst vor kurzem aus Russland gekommen sind.
Nebeneinander sitzen ältere Zuhörer und junge Familien mit ihren Kindern. Einige Frauen tragen Kopftücher, die meisten Männer kommen im Anzug. Männer aus der Gemeinde predigen. Frauen dürfen nicht auf die Kanzel.
Also wir sagen immer, da gibt es eigentlich von der Bibel her, so verstehen wir das jedenfalls, keine Erlaubnis dafür.
Und doch mag Hermann Heidebrecht Zuschreibungen wie konservativ nicht so einfach stehen lassen.
Wir sind eine christliche Gemeinde und eine christliche Gemeinde gründet auf der Bibel, auf der Heiligen Schrift, und die einen legen das vielleicht etwas weiter aus, die andere weniger weit, und so gibt es verschiedene Richtungen. Jede Gemeinde ist weitestgehend autonom. Wir arbeiten da, wo es möglich ist, zusammen, in der Missionsarbeit, Hilfsarbeit und bestimmte andere Dinge, Schulungen und so weiter, das machen wir gemeinsam.
Hermann Heidebrecht koordiniert von Bielefeld aus in der AGUM, der Arbeitsgemeinschaft zur geistlichen Unterstützung in Mennonitengemeinden, auch deren Zusammenarbeit bei Hilfsaktionen für die Ukraine. Und russlanddeutsche Gemeinden haben Kontakte nach Russland zu russischen Mennoniten.
Die sind auch betroffen, denn sie müssen jetzt sich entscheiden wegen Mobilisation und so weiter, wie sie sich da verhalten sollen. Ein Teil dieser Geschwister sind inzwischen nach Südamerika geflogen, nach Bolivien. Also wir haben jetzt Freunde dort, die Russland verlassen haben, weil sie eben nicht am Krieg teilnehmen wollten. Sie bauen jetzt dort eine Kirche. Ja, es wird etwas unterstützt und naja, das ist das, was man so jetzt aktuell machen kann.
Und wir sind Gottes, wir gehören ihm. Und wir wollen jetzt zusammen gleich eine Gebetsgemeinschaft machen und auch dafür danken, dass wir ihm gehören dürfen. Ich möchte das Ganze nochmal in Russisch sagen.
Im Gottesdienst in Marzahn springt Prediger Konstantin Wojmo von einer Sprache zur anderen. Unter den Besuchern sind auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Regelmäßig wird für die Menschen in den Kriegsgebieten gebetet.
Das ist immer ein Thema, worum es immer hier geht, oft. Ne? Meine Eltern kommen aus Russland, in Russland geboren, in Kasachstan geboren. Und so sind es sehr viele hier. Ne? Es gibt aus Ukraine welche, es gibt aus Russland. Also wir sind aber trotzdem im Frieden miteinander, weil Christus verbietet grundsätzlich das Schießen, auch wenn das zur Verteidigung gilt, auch wenn das ein Ziel hat, ein gutes Ziel. Das ist nicht Gottes Gedanke, einander zu töten.
500 Jahre nach der ersten Gläubigentaufe gibt es in Berlin 4 kleine Mennonitengemeinden. Jede erzählt auf ihre Weise auch von der 500-jährigen Geschichte der Mennoniten und der großen Bandbreite des Bibelverständnisses, ihrer weltweiten Verbundenheit und dem Überleben unter unterschiedlichsten politischen Bedingungen. So sehr sie sich auch unterscheiden, in ihrem tiefen Glauben und mit ihrem konsequenten Friedensbekenntnis sind die Mennoniten eine wichtige Stimme in unserer Zeit.
Bibelfeste Friedensfreunde, die Mennoniten. Sie hörten eine Sendung von Christiane Höck. Es sprachen Uta Maria Torp und Torben Zimmermann. Ton Maria Elisabeth Graf. Redaktion Anne Winter, Regie Roman Ruthardt.